Das Lied begleitet mich seit über 20 Jahren. Vielleicht geht es euch auch so. Es rührt etwas Tiefes in einem an. Es wirkt eine tiefe Betroffenheit, wo man mit Worten irgendwie gar nicht ausdrücken kann. Manchmal dunkt es mich, wenn wir an die Not in der Welt denken, dass wir noch beten können, Vater im Himmel, erbarm dich über die Not in dieser Welt, erbarm dich über uns alle. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Lukas-Evangelium anschauen, einen Text, wo Jesus über die Armen und Bedürftigen redet und sie ins Zentrum stellt. Lukas 4, 18 bis 19. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Die Situation ist folgende: Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Dort wird er vom Satan versucht. Er kommt aus der Wüste zurück, bereit für seine Mission und geht zuerst in seine Heimatstadt Nazareth. Das Erste, was Jesus macht, er geht am Schabbat in die Synagoge in Nazareth, dort, wo er als Bub in die Tora von Mose ist eingewiesen wurde und seine Bar Mitzwa mit 13 bekommen hat. Bar Mitzwa markiert die religiöse Mündigkeit im Judentum, ähnlich bei uns Konfirmation. Der Synagogenvorsteher, der für den Ablauf des Gottesdienstes zuständig ist, gibt ihm eine Jesaja-Rolle und gibt ihm das Zeichen, dass er einen Text wählen kann aus dieser Rolle und anschliessend darüber predigen darf. Jesus nimmt die Rolle, sucht sich Jesaja 61, 1 bis 2 und liest den Text, wo wir jetzt unseren Predigtext heute haben. Hören wir nochmal drauf. Jesus sagt von sich selber, und er hat die Stelle absichtlich gesucht, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Nachdem Jesus die Stelle gelesen hat, geht er die Rolle am Synagogendiener zurück und haltet eine sehr kurze Predigt. Er sagt, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Gottesdienstbesucher kennen die Stelle aus dem Prophet Jesaja. Sie wissen, dass in dem Text der Messias angekündigt wird. Der Messias kommt und befreit sein Volk. Sie beten in den Synagogen sogar jeden Schabbat darum, dass der Messias kommen möge. Und jetzt kommt einer und sagt, es ist soweit. Ich bin der gesalbte Befreier. Die uralte Prophezeiung erfüllt sich vor euren Ohren. Zuerst sind die Leute angetan von Jesus, aber dann kippt die Stimmung. Im Markus-Evangelium, wo das Ereignis abberichtet wird, steht ein interessantes Detail. Da steht, dass die Leute zueinander sagen, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn Marias? Im Judentum zur Zeit von Jesus erfolgt Namensgebung immer über den Vater. Jesus ist der Sohn von Josef, Jeshua bar Jehoshaf. Die Leute aber sagen, ist das nicht der Jeshua bar Miriam? Die Mutter von Jesus heisst eigentlich Miriam, nicht Maria. Das ist die latinische Version, die im Neuen Testament verwendet wird. Wenn die Leute sagen, ist das nicht der Jeshua bar Miriam, dann ist das höchst ungewöhnlich, das macht man nicht. Ausser man will etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen, nämlich, wir wissen, dass mit deiner Familie etwas nicht stimmt. Du bist der Sohn von der Miriam, aber du bist nicht der Sohn von Jehoschaf. Du bist unehelich gezeugt, du bist ein Bastard. Jetzt kippt die Stimmung völlig. Der Lukas berichtet, dass die Leute Jesus aus der Synagoge rausgetrieben haben. Sie haben ihn auf einen Abhang, auf einen Felsen geführt und haben ihn wollen abstürzen. Aber Jesus geht zumindest durch die Leute durch. Niemand wagt, ihn anzulangen. Von jetzt an ist Jesus auf seiner Mission, wo 3 Jahre später damit endet, dass Jesus am Kreuz stirbt und am dritten Tag aufersteht. Das Nazareth-Manifest, das steht nicht zufälligerweise am Anfang der Mission von Jesus. Der Lukas hat das in seinem Evangelium prominent platziert, um etwas auszusagen. Das Nazareth-Manifest zeigt uns, für was das Jesus in die Welt ist gekommen. Er ist gekommen, um den Armen gute Nachricht zu bringen. Er ist gekommen, um Gefangene zu befreien, blindes Augenlicht zu geben, zerschlagene Menschen, die niemand beachtet, in Freiheit zu setzen. Und so kennen wir Jesus ja auch aus den Evangelien. Er geht zu denen, wo niemand gehen will. Er langt die an, wo die Leute sagen, ja, nicht berühren. Er gibt ihnen die Würden als Kind von Gott zurück. Jesus liebt alle, sogar Zöllner, aber er liebt ganz besonders die Armen und Zerschlagenen. Das ist damals völlig ungewöhnlich. Es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das zu machen, was Jesus gemacht hat. Die antike Welt ist die Welt von den Gesunden, den Starken und den Siegreichen. Jesus bringt etwas völlig Neues. Er liebt die Menschen. Er geht zu den Armen, wo man gesagt hat, die sind selber schuld, dass sie arm sind. Jesus übt nicht Macht aus wie die römischen Kaiser, sondern dient mit der Macht der Liebe und mit dem verändert er die Welt. Das ist völlig neu. Der Cäsar kam, sah und siegte. Jesus kam, sah und liebte. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und allen Lichtgestalten der Geschichte. Keiner liebt wie Jesus. Das ist seine Mission. Menschen lieben, ihnen dienen und am Schluss das Leben für sich hinzugeben. Was bedeutet das für uns? Ein Christ ist ein Jünger von Jesus. Ein Christ ist ein Jünger von Jesus. Wir sind seine Jünger, seine Nachfolger. In der Evangelie steht für uns das deutsche Wort Jünger, das griechische Wort Mathetes. Ein Mathetes ist ein Schüler. Ein Schüler. Als Christen sind wir Jünger, Schüler von Jesus. Wir lernen, so zu leben wie Jesus, so zu denken wie Jesus, so zu lieben wie Jesus. Und das bedeutet, dass seine Mission auch unsere Mission ist. Ein Christ ist niemand anders als jemand, der so liebt, lebt, denkt, handelt wie Jesus. Jesus ist unser Fixstern, wenn es darum geht, wie wir in dieser Welt leben sollen. Wenn Jesus sagt im Nazareth-Manifest, der Geist Gottes hat mich gesalbt, damit ich den Armen, den Zerschlagenen, den Bedürftigen hilf, dann ist es unsere Aufgabe, es in der Kraft vom Heiligen Geist gleich zu tun und uns um Menschen zu kümmern. Um Bedürftige, um Arme, um Einsame, um die, die niemand sieht. Meine Theologiestudenten lehren beim Fach Theologie und Geschichte der Mission, dass wir als Christen eine ganzheitliche Mission haben. Was heisst das ganzheitlich? Wir im Westen haben lange Zeit den Missionsauftrag so verstanden, dass wir ihn durch die Linse von Matthäus Kapitel 28 definiert haben. Dort sagt Jesus der berühmte Missionsbefehl, gehet hin und machet alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein eminent wichtiger Missionstext und wird es immer bleiben. Wir möchten, dass Menschen an Jesus glauben und zu seinen Jüngern werden. Der Text hat dazu geführt, dass im Laufe der Jahrhunderte sich buchstäblich Millionen von Christen aufgemacht haben, um Jesus denen bekannt zu machen, die ihn noch nicht kennen. Sie haben Christus verkündigt und haben dabei grosse Opfer in Kauf genommen. Bei uns in der westlichen Welt ist es dann so gewesen, dass der Fokus auf Matthäus 28 dazu geführt hat, dass man Jüngerschaft so sehr betont hat, was an sich richtig ist, dass wir blind geworden sind für die Bedürfnisse der Armen und Zerschlagenen. Wenn ich mit meinen Studenten in der Missionsgeschichte unterwegs bin und wir in die moderne Zeit kommen, dann zeige ich ihnen, dass in der weltweiten Missionsbewegung in den 1990er Jahren es zu einem Shift gekommen ist im Missionsverständnis. In den 1990er Jahren war es so, dass die Nöte der Menschen, vor allem der Armen, viel stärker ins christliche Bewusstsein gerückt sind. Und das hat dazu geführt, dass man Mission nicht mehr nur durch die Linse von Matthäus 28 definiert, sondern auch durch das Nazareth-Manifest von Lukas Kapitel 4. Und das war richtig und das war wichtig. Heute gibt es einen starken Konsens, dass Matthäus 28 und Lukas 4 gleich wichtige Texte sind und dass die Texte miteinander definieren, was wir als Christen in der Welt machen sollen. Wir verkündigen Jesus als Erlöser. Wir machen Jünger und wir dienen armen und bedürftigen Menschen mit der Macht von Jesus Christus. Und wir tun das, weil Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eigentlich haben wir drei wichtige Missionstexte. Matthäus 28, Lukas 4 und Johannes 20, 21. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würden wir auf Lukas Kapitel 24 eingehen. Aber für das fehlt uns Zeit. Auch dort haben wir einen wichtigen Missionstext. Bleiben wir heute bei diesen drei. Die drei Texte sind sehr wichtige Texte, die miteinander definieren, was wir in der Welt und was wir als Kirche sollen tun. Die Texte sind Originalton Jesus und sie umreissen das, was Christen in der Welt sollen tun. Und das nennen wir dann in der Theologie ganzheitliche Mission. Nicht nur ein Teil von der Bibel nehmen, sondern die Bibel in der Gesamtheit zu uns reden und uns in einer Mission senden zu lassen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns treffen lassen von den Nöten der Menschen. Von den 800 Millionen Menschen, die heute Abend hungrig ins Bett gehen, sofern sie ein Bett haben. Es ist an der Zeit, uns treffen zu lassen von den Nöten, von den zerschlagenen Menschen, von Bedürftigen, von Kranken um uns herum. Ich sage das nicht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Die Bibel macht uns an keiner Stelle ein schlechtes Gewissen, wenn es dir besser geht als jemand anderem. Sie sagt ganz einfach, bist dankbar für das, was Gott dir gegeben hat. Freu dich darüber und du darfst es auch geniessen. Und sie sagt auch, bist grosszügig. Bist grosszügig mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Teils mit Freude, mit Menschen, die weniger haben als du. Das ist kein Zusatz zur Mission, das ist unsere Mission. Ja, wegen dem sind wir da. Und weil wir den Heiligen Geist haben, ist das kein Mission Impossible. Wir sind gesalbt wie Jesus mit dem Heiligen Geist, damit wir sehen können, damit wir dienen können, damit wir lieben, helfen und geben können. Der christliche Glauben ist in der Geschichte immer dann glaubwürdig und überzeugend, wenn Christen wie Jesus Menschen geliebt haben, und sich den Armen angenommen haben und den Bedürftigen angenommen haben. Wir sehen das immer wieder, zum Beispiel in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Die Kirche von den Anfängen hat sich sehr stark den Armen und Bedürftigen angenommen. Schwache, die am Rand der Gesellschaft waren und in der Antike niemand beachtet haben, haben einen Platz in der Kirche bekommen. Zu seiner vollen Entfaltung ist das Mindset gekommen in der Spätantike, ab dem 3. Jahrhundert, wo die christliche Religion das erste Mal in einem höheren Maß ist organisiert wurde. Christliche Bischöfe haben in ihrem Umfeld ein Sozialsystem aufgebaut, das seinesgleichen sucht und das bis in unsere heutige Zeit wirkt. Sie haben Arme gespeisen, sie haben Herberge gebaut für Flüchtlinge, sie haben Asylheim für Leprakranke gebaut und haben Crowdfundings organisiert, um versklavte Christen freikaufen. Sie haben für antike Verhältnisse ganz unglaubliche Sachen gemacht. Sie haben ausgesetzte Babys auf der Straße aufgelesen. Wir müssen uns vorstellen, dass die antike Gesellschaft eine ziemliche Pornokratie war. Da hat man freien Sex gehabt, jeder mit jedem, und da gibt es viele unzählige, überzählige Kinder. Und die hat man weggemacht. Die hat man abgetrieben. Das war damals sehr gefährlich. Oder man hat sie, das war die Regel, nach der Geburt ausgesetzt. Mädchen hat es öfter getroffen als Buben. Wir wissen aus geschichtlichen Quellen, dass die Spartaner überzählige Kinder in eine Felsspalte geworfen haben und dann weggegangen sind. In der Regel sind die unerwünschten Babys in der Kanalisation ausgesetzt worden. Im schlechtesten Fall sind sie von wilden Tieren gefressen worden. Wenn sie Glück hatten, sind sie von Zuhältern aufgelesen und aufpäppelt worden, bis sie genug alt waren, um auf den Strich zu gehen. Das war die Situation. Und dann kommen die Christen und lesen die Babys auf und adoptieren sie. Und zeigen mit dem, das sind geliebte Kinder Gottes. Sehen, lieben, handeln. Das hat das Römische Reich auf den Kopf gestellt. Und der Kern von dieser neuen Möglichkeit, als Mensch zu leben und zu lieben, das war nicht eine Vision. Das war nicht eine Utopie von Gutmenschen. Es war kein politisches Programm. Es war eine Person. Und wir wissen, wer? Jesus. Die ersten Christen haben einen Lebensstil gelebt, der sich an Jesus orientiert hat. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, haben sie gesagt. Und sie haben den Jesus verkündigt. Und sie haben gesagt, der Erlöser ist auch unser Hero. Wir sind gesendet wie Jesus, wir sind in seiner Mission tätig. Und genau diese Botschaft, genau dieser Lebensstil hat das Römische Reich auf den Kopf gestellt und das christliche Abendland geschaffen. Die christliche Mission hat einen schlechten Ruf. Man hört den Begriff heute nicht mehr gern. Mission. Dabei ist die christliche Mission viel, viel besser als ihr Ruf. Unzählige christliche Missionare haben im Laufe der Jahrhunderte nicht nur predigt, sondern auch Alphabetisierungsprogramme entwickelt, zur kulturellen Bewahrung von bedrohten Völkern beigetragen, sich erfolgreich für Menschenrechte eingesetzt, Weg- und Wasserversorgungssystem gebaut, zur Entwicklung von entlegenen Regionen beitragen, sich gegen die weibliche Genitalverstümmelung ausgesprochen, Frauenrecht durchgesetzt, in politischen Konflikten vermittelt, in entlegenen Regionen Schulen unterhalten, Krankenhäuser betrieben, Impfkampagnen angeregt, Witwenverbrennungen gestoppt, die Armen angenommen. Das ist ziemlich viel, oder? Das war schon immer christliche Mission nach dem Vorbild von Jesus. Und darum können wir heute sagen, ohne die christliche Mission wäre die Welt nicht besser, sondern schlechter. Wer das bestreitet, ist entweder falsch informiert oder ein verbohrter Säkularist. Amen. Ich muss euch, wenn es um Mission geht, Geschichte erzählen von einem britischen Journalist, von Matthew Paris. Der Matthew Paris ist in Malawi in Afrika aufgewachsen. Als Kind hat er bemerkt, dass die christlichen Afrikaner anders sind. Er hat festgestellt, dass der Glaube an Jesus, den die Missionare gebracht haben, sie irgendwie befreit hat. Er hat sich daran erinnert, dass etwas in den Afrikanern gelassener, lebendiger und engagierter war als bei anderen. Nach 45 Jahren ist der Matthew Paris nach Afrika zurückgekehrt und hat darüber in der Times den Artikel geschrieben, «As an atheist, I truly believe Africa needs God». Und als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, den Artikel muss ich lesen. Der Paris schreibt in dem Artikel, dass er auf seiner Reise 45 Jahre nach seiner Kindheit in Malawi keine Missionare direkt begegnet ist. Er schreibt, du begegnest Missionaren nicht in den Lobbys der teuren Hotels, wo Entwicklungsstrategien diskutiert werden, wie bei den Entwicklungsorganisationen. Stattdessen ist der Paris an einem Team von Afrikanern begegnet, die in einer Organisation mitgearbeitet haben, die sauberes Trinkwasser in den Dörfern fördert. Und er hat festgestellt, die dort mitarbeiten, das sind alles Christen. Der Paris verhält in dem Artikel nicht, dass er begeistert ist vom weltverändernden Potenzial vom christlichen Glauben, obwohl er bekennender Atheist ist. Er räumt in dem Artikel ein, er hat sein ganzes Leben lang versucht, eine bestimmte Tatsache nicht zu beachten. Und die Tatsache sei für ihn als überzeugter Atheist peinlich und passe nicht in sein Weltbild. Tatsache, dass die christliche Evangelisation in Afrika einen enormen Beitrag leistet zur Veränderung des Kontinents. Und er gibt in dem Artikel auch offen zu, es stört mich, dass die christlichen Missionare das Evangelium verbreiten. Aber er habe gesehen, wie weisse und schwarze Christen zusammen Menschen lesen und schreiben beibringen und die Kranken heilen. Nur ein verbohrter Säkularist kann ein Missionsspital oder eine Missionsschule sehen und sagen, die Welt wäre ohne sie besser, schrieb er. Und am Schluss vom Artikel schrieb er, das habe ich euch Folie da, wie so ein genialer Satz ist, die christliche Evangelisation von Afrika zu entfernen würde bedeuten, den Kontinent einer bösartigen Verschmelzung von Nike, dem Medizinmann, der Handy und der Machete auszuliefern. Ich komme zum Schluss, was bedeutet das für uns? Lesen wir nochmal unseren Predigttext und lasst den Text einfach in seiner Wucht und Schlichtheit auf uns wirken. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Ich habe euch das Gnadenjahr unterstrichen. Gnade ist ein Wort, das im Neuen Testament häufig vorkommt. Es bedeutet Gunst, Wohlwollen oder frei übersetzt, dass Gott für uns ist. Und diese Botschaft gehört zu unserer Mission. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, von dem zu reden. Manche von uns arbeiten an Orten, wo das gar nicht möglich ist, zum Beispiel in der Schule oder wo das nur sehr eingeschränkt möglich ist. Aber wir verbreiten die Botschaft mit unserem Sein. Ja, wir lieben die Menschen. Und wenn wir sie nicht lieben, dann merken wir das und geben uns Mühe und orientieren uns an Jesus und sagen, Jesus, füll mich mit deiner Liebe, dass ich lieben kann, so wie du geliebt hast. Wir haben die Menschen gern. Wir geben ihnen Aufmerksamkeit. Wir hören zu. Menschen sind uns wichtig, weil Gott Menschen wichtig sind. Wenn ich bei uns zuster im Einkaufszentrum die Verkäuferin mit dem Surprise-Magazin sehe, dann grüße ich sie. Hallo Liliana, wie geht es Ihnen heute? Ja. Ich kaufe das neueste Heft ab, das ich selten lese, ehrlich gesagt. Aber ab und zu hat es gute Artikel drin. Ich runde kräftig auf und dann wünscht sie mir jedes Mal gute Gesundheit. Und ich wünsche ihr viel Erfolg heute beim Verkaufen. Wenn du ihr das Gesicht schaust, merkst du, es ist eine, die Jesus davon geredet hat. Zerschlagen. Irgendwie ein beschwerliches Leben. Es steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich möchte, dass sie etwas vom Wohlwollen von Gott und von Jesus in mir sieht. Ich werde ihr auf die Weihnacht einen evangelistischen Kalender auf Serbisch schenken und das Weihnachtsgeld dazu tun. Was können wir tun? Nicht jeder von uns kann oder muss in die Mission gehen. Nicht jeder kann wie Simon und Rebecca ins Outback in Australien oder in der Basque auf Papua-Neuguinea. Nicht jeder kann wie Tanja Woodhatch eine Sozialfirma führen und sich den Armen und Zerschlagenen annehmen. Das können nicht alle und das müssen nicht alle. Aber jeder von uns kann geben. Die einen mehr, die anderen weniger. Lass dir von Gott zeigen, wie viel das ist. Vielleicht meinst du, es ist gut so, wie es ist. Dann schau das, was du heute gehört hast, einfach als eine Bestätigung an. Und als ein Handshake von oben, dass Gott dir sagt, mach weiter so, mit dem veränderst du die Welt. Vielleicht hat dich heute die bittere Armut von Menschen betroffen gemacht und du weißt, ich kann mehr geben und ich will mehr geben. Und dann ist meine Message ganz einfach, dann mach's. Was wir alle tun können, wir können Menschen sehen, wir können Menschen lieben, wir können Nöte wahrnehmen, wir können Aufmerksamkeit schenken und was wir immer können, wir können dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat. Ich möchte beten und mit dem Predigt abschliessen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns Jesus geschickt hast als Erlöser. Wir danken dir, dass du ihn uns auch geschickt hast als ein Vorbild, wie wir können lieben, denken, dienen, handeln. Ich bete, dass du uns in Bewegung setzt und dass du uns bestätigst, was wir schon machen, dass wir es weiter tun können. in deinem Namen. Danke, dass wir zu einer besseren Welt beitragen dürfen, weil wir Jesus haben, weil wir eine gute Botschaft haben. Wir beten um dein grosse Erbarmen über dieser Welt, über die Not von so vielen Menschen. Erbarm du dich, Vater. Erbarm dich über deine Schöpfung und deine Geschöpfe, die du jedes Einzelne siehst. Wir beten auch für die verfolgten Christen, unsere Brüder und Schwestern, die auch zum Teil in riesengroßer Not sind. Hab Erbarmen, offenbar du dich, komm du zu Hilfe und gib du Trost. Und hilf du uns, dass wir unsere Mission jeder kann leben und auch da wir als Kirche. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke für deine Geduld. Danke für deine Kraft. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Der uns in Bewegung setzt, der uns erfüllt, der Unmögliches möglich macht. Wir danken dir und wir vertrauen dir. Amen.